Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Liebe Geschwister, ich lese im Anschluss an die erste Schriftlesung, die auch Grundlage der Predigt ist, aus dem dritten Buch Mose, noch aus Kapitel 12, die Verse 1 bis 8 und aus Kapitel 13, die Verse 1 bis 8. Und der Herr redete zu Mose und sprach: Rede zu den Kindern Israels und sprich: Wenn eine Frau schwanger ist und einen Knaben gebiert, so soll sie 7 Tage lang unrein sein. Sie soll unrein sein, wie in den Tagen, an denen sie unrein ist, wegen ihres Unwohlseins. Und am 8. Tag soll man das Fleisch der Vorhaut des Knaben beschneiden. Und sie soll 33 Tage lang im Blut ihrer Reinigung daheim bleiben. Sie soll nichts Heiliges anrühren und nicht zum Heiligtum kommen, bis die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind. Gebiert sie aber ein Mädchen, so soll sie 2 Wochen lang unrein sein, wie bei ihrer Unreinheit des Unwohlseins, und sie soll 66 Tage lang daheim bleiben im Blut ihrer Reinigung. Und wenn die Tage ihrer Reinigung erfüllt sind für den Sohn oder für die Tochter, so soll sie zu dem Priester am Eingang der Stiftshütte ein einjähriges Lamm als Brandopfer bringen und eine junge Taube oder eine Turteltaube als Sündopfer. Und er soll es vor dem Herrn darbringen und für sie Sühnung erwirken, so wird sie rein von ihrem Blutfluss. Das ist das Gesetz für die Frau, die einen Knaben oder ein Mädchen gebiert. Kann sie aber den Preis eines Schafes nicht aufbringen, so nehme sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben, eine als Brandopfer und die andere als Sündopfer, und der Priester soll für sie Sühnung erwirken, damit sie rein wird. Und der Herr redete zu Mose und Aaron und sprach: Wenn sich bei einem Menschen an der Haut seines Fleisches ein Hautmal oder ein Schorf oder ein heller Fleck zeigt, und es entsteht an der Haut des Fleisches eine Aussatzplage, so soll man ihn vor den Priester Aaron oder vor einen seiner Söhne unter den Priestern bringen. Und wenn der Priester das Aussatzmal an der Haut seines Fleisches besieht und findet, dass die Haare im Mal weiß geworden sind und dass das Mal tiefer liegend erscheint als die Haut seines Fleisches, so ist es eine Aussatzplage. Sobald der Priester das sieht, soll er ihn für unrein erklären. Wenn aber der helle Fleck auf der Haut seines Fleisches weiß ist und nicht tiefer liegend erscheint als die übrige Haut des Fleisches und seine Haare nicht weiß geworden sind, so soll der Priester den, der die Plage hat, 7 Tage lang einschließen. Und am 7. Tag soll der Priester es besichtigen. Ist das Mal in seinen Augen gleich geblieben wie zuvor und hat nicht weiter gefressen in der Haut, so soll ihn der Priester nochmals 7 Tage lang einschließen. Und wenn ihn der Priester am 7. Tag nochmals besieht und findet, dass das Mal blasser ist und nicht in der Haut weiter gefressen hat, so soll der Priester ihn für rein erklären. Denn es ist Schorf, und er soll seine Kleider waschen, und dann ist er rein. Wenn aber der Schorf weiter um sich greift an der Haut, nachdem er vom Priester besehen worden ist, zu seiner Reinigung, so soll er sich dem Priester nochmals zeigen. Wenn dann der Priester sieht, dass der Schorf an der Haut weiter um sich gegriffen hat, so soll ihn der Priester für unrein erklären, denn es ist Aussatz. Im dritten Buch Mose haben wir in den Kapiteln 11 bis 15 sogenannte Bestimmungen zur Unterscheidung von rein und unrein. Wir haben heute wahrscheinlich auch von euch viele, zumindest einige Probleme, dem genauen Vorgang zu folgen. Was ist jetzt genau das Unterscheidungskriterium? Zum Beispiel für die Unterscheidung, ob ein Tier rein oder unrein ist. Wir haben das Problem, dass uns diese Praxis fremd ist. Wir wissen ja, irgendwie gilt das nicht mehr für uns. Wir glauben an Jesus und Jesus hat das irgendwie alles erfüllt und es gilt nicht mehr für uns. Das könnte uns aber zu dem Irrtum verführen, dass das alles keine Bedeutung mehr hätte für uns, sodass wir dann, wenn wir in unserer persönlichen Bibellese im dritten Buch Mose angekommen sind, möglichst schnell darüber weglesen, bis wir dann wieder zu den interessanten Geschichten kommen. Das dritte Buch Mose, einschließlich seiner Reinheitsvorschriften, hat aber für das gesamte Alte Testament eine ungeheure große Bedeutung. Wenn wir ein Kapitel vorher schauen, in 3. Mose Kapitel 10, Vers 10, da wird eine wesentliche Pflicht der Priester benannt, ich lese mal ab, Vers 8, Kapitel 10, Vers 8. Der Herr aber redete mit Aaron und sprach, du und deine Söhne mit dir sollen weder Wein noch berauschendes Getränk trinken, wenn ihr in die Stiftshütte geht, damit ihr nicht sterbt. Das sei eine ewige Ordnung für eure künftigen Geschlechter, damit ihr einen Unterschied macht zwischen dem Heiligen und dem Unheiligen, zwischen dem Unreinen und Reinen. Und Vers 11 noch, und damit ihr die Kinder Israels alle Ordnungen lehrt, die der Herr zu ihnen durch Mose geredet hat. Also hier wird den Priestern eingeschärft, ihr müsst vor den Israeliten ein Vorbild abgeben in der Unterscheidung von dem, was rein und unrein ist vor Gott. Weil es die Aufgabe der Priester ist, das Volk in diesen Bestimmungen zu unterweisen. Wenn wir dann ein paar Kapitel weitergehen, in 3. Mose Kapitel 15, Vers 31, wird nochmal die Bedeutung der Vorschriften klar gemacht. Kapitel 15, Vers 31, so sollt ihr die Kinder Israels, und hier werden die Priester angesprochen, so sollt ihr die Kinder Israels von ihrer Unreinheit absondern, damit sie nicht wegen ihrer Unreinheit sterben, wenn sie meine Wohnung verunreinigen, die in ihrer Mitte ist. Also mit anderen Worten, wenn das Unreine mit dem Heiligen in Berührung kommt, bedeutet das den Tod für den, der unrein ist. Und damit das nicht passiert, damit das Unreine nicht das Heilige berührt, gibt es diese Unterscheidungen. Und die Priester müssen darauf achten, dass sie eingehalten werden. Ich werde jetzt in der Predigt einige Bestimmungen einmal durchgehen, dass wir gucken, was sind die Grundsätze. Wir können natürlich nicht jedes Detail klären. Den Unterschied zwischen Reinheit und Unreinheit erklären die Kapitel 11 bis 15 im dritten Buch Mose. Es werden daran dann auch die nötigen Zeremonien und Prozeduren geschildert, damit ein Israelit wieder rein werden kann. Und dann gibt es auch noch dieses uns eher bekannte Kapitel 16, wo es um den großen Versöhnungstag oder wie man ihn vielleicht besser bezeichnen sollte, wo es um den großen Entsühnungstag geht, 3. Mose 16. Und das, was dort geschildert wird, hängt unmittelbar mit den Vorschriften für rein und unrein zusammen. Nämlich, in diesem großen Kapitel 16 wird vorausgesetzt, dass Unreinheit da ist. Es wird vorausgesetzt, dass egal, wie genau sich die Israeliten jetzt daran gehalten haben, das Lager reinzuhalten, es ist doch unrein. Und deswegen muss dann in Kapitel 16 einmal umfassend Sühne getan werden, damit die Unreinheit des Volkes gesühnt wird. So ist der grobe Zusammenhang. Zunächst möchte ich einige grundlegende Dinge, Zusammenhänge klären in diesen Reinheitsvorschriften. Es gibt eine im dritten Buch Mose, und das beginnt auch schon im zweiten Buch Mose, es gibt eine Dreiteilung von Personen, von Dingen und Orten. Und zwar eine Dreiteilung in heilig, in rein, beziehungsweise gewöhnlich, normal, und drittens unrein. Diese drei Kategorien werden unterschieden. Ein zweiter Grundsatz: gewöhnliche Dinge können gegebenenfalls geheiligt werden. Und wenn sie geheiligt worden sind, gelten sie danach als heilig. Heilige Dinge können entheiligt werden und sind dann wieder gewöhnliche Dinge. Das ist der zweite Grundsatz. Der dritte Grundsatz: reine, das heißt gewöhnliche Dinge, können verunreinigt werden und sind dann unrein. Verunreinigte Dinge können gegebenenfalls wieder gereinigt werden. Aber es gibt Dinge, die sind an und für sich unrein und die können überhaupt nicht gereinigt werden. Ein Frosch zum Beispiel kann nicht gereinigt werden. Er gilt an und für sich unrein. Und der vierte Grundsatz: heilige und unreine Dinge, darauf habe ich schon hingewiesen, dürfen nicht miteinander in Berührung kommen. Zum Beispiel darf der oberste Priester nicht die Leiche eines nahen Angehörigen berühren, wie es sonst üblich ist. Der oberste Priester ist nämlich heilig und der Leichnam, auch eines nahen Angehörigen von ihm, ist durch den Tod unrein. Wenn man sich diese Grundsätze vor Augen führt, hat man erst einmal bestimmte Leitlinien, die man vielleicht etwas mehr verstehen kann, wenn einem die Dinge erstmal noch gar nicht so vertraut sind. Im dritten Buch Mose Kapitel 11 gehen wir mal zu der Unterscheidung der Tierarten. Ich sage es vorweg, mir geht es jetzt nicht nur darum, dass wir verstehen, welches die Unterscheidungskriterien sind. Es geht mir am Ende vor allem um die Anwendung vom Neuen Testament her. Was haben wir daraus zu lernen, was Gott hier seinem Volk offenbart hat? Kapitel 11, also die Tierarten. Grundsätzlich kann man sagen, ganz einfach, die Israeliten dürfen reine Tierarten essen. Unreine Tiere dürfen sie nicht essen. wenn sie unreine Tiere essen oder ihren Kadaver berühren, werden sie unrein. Und der Einteilung der Tiere wohnt eine bestimmte zeichenhafte Bedeutung inne. Die Israeliten sollen an der Schöpfung, unter anderem an der Tierwelt, ihre eigene Berufung erkennen. Der Ausgangspunkt ist der: Gott hat das Volk Israel aus Ägypten befreit, damit es sein Volk sei. Er hat es geheiligt, abgesondert von den Völkern. Die Völker sind unrein, die Israeliten sind rein. Diesen Grundsatz prägt Gott den Israeliten in ihrem Umgang mit der Schöpfung ein. Es gibt neben der Unterscheidung in reine Israeliten und unreine Nicht-Israeliten, dieses Kriterium, diese Einstufung gilt per se, gibt es noch innerhalb des Volkes die Unterscheidung zwischen Israeliten und Priester. Dem entspricht dann in der Tierwelt auch eine Dreiteilung. Dem Priester wird das Opfertier zugeordnet. Das Opfertier ist heilig, wie der Priester. Dem Israeliten wird das reine Tier zugeordnet. Das sind Tiere, die darf er essen. Und die unreinen Tiere stehen auf der Stufe der Heiden, der heidnischen Völker. Es geht in der Abstufung bei den Kriterien, die dann konkret genannt werden, also eigentlich sind zwei Kriterien, die bei der Unterscheidung in rein und unreine Tierarten genannt werden, gespaltene Hufe und wiederkäuend. Ich will hier nicht darauf eingehen, welche möglichen und unmöglichen Auslegungen es dazu schon gegeben hat. Ich kann jetzt nur die wiedergeben, die ich für die plausibelste halte. Es geht in der Abstufung vor allem um den Grad von Ganzheit und Normalität. Die Norm geben die Opfertiere ab. Die Opfertiere sind die normalsten Tiere. Sie sind aber in der Regel erst einmal nur reine Tiere. Sie können aber als Opfertier heilige Tiere werden. Es wird zum Beispiel 3. Mose 1, das brauchen wir jetzt nicht im Einzelnen nachzulesen, ausdrücklich gesagt, dass die Tiere, die für Brandopfer und Sühneopfer dargebracht werden, ohne Fehler sein müssen. Ja? Das heißt, über das Kriterium hinaus, dass sie rein sind, müssen sie fehlerlos sein. Dem entspricht zum Beispiel, dass ein Priester natürlich erst einmal von Aaron abstammen muss und männlich sein muss. Darüber hinaus aber darf auch er keine körperlichen Missbildungen haben. Sonst darf er seinen Priesterdienst nicht ausüben. Das heißt, er muss eine möglichst normale, ganzheitliche Erscheinung haben. Zum Beispiel wird gesagt, er darf keinen Buckel haben. Wir würden vielleicht sagen, ja, was kann der arme Kerl für seinen Buckel? Spielt keine Rolle. Er ist nicht geeignet, den normalen Priester, der Gott dienen darf, zu repräsentieren. Israeliten, wenn sie sich nicht verunreinigt haben, gelten Gott als rein und sie halten sich rein, wenn sie nur reine Tiere essen. So, und rein gelten Tiere dann, wenn sie ihren Bereich Land, Luft oder Wasser angemessen repräsentieren. Und hier scheint es vor allem um die äußere Erscheinung in Verbindung mit der Art der Fortbewegung zu gehen. Also es geht nicht darum, dass das Fleisch von den einen ungesund ist und das von den anderen also dass das Fleisch von reinen Tieren gesund ist und das von unreinen Tieren ungesund. Das mag hier oder dort zutreffen, aber das ist nicht das Kriterium. Wie gesagt, bei den Landtieren geben diejenigen Tiere, die potenziell Opfertiere werden können, die Norm vor. Sie sind zweihufig und haben 4 relativ lange Beine. Und als Wiederkäuer geben sie den Prototypen eines Pflanzenfressers her. Prototyp heißt, bei ihnen kann man sicher sein, dass sie sich nicht durch Tiere oder Aas verunreinigt haben. Beim Schwein zum Beispiel weiß man es nicht. Es ist in der Regel Pflanzenfresser. Aber ein Schwein verschmäht auch nicht Aas, wenn es das kriegt. Also gilt grundsätzlich, obwohl das Schwein eigentlich, weil es auch gespaltene Hufe hat, fast so aussieht wie ein Rind, hat auch relativ 4 lange Beine, aber weil die Möglichkeit besteht, dass es Aas frisst, ist es unrein. Und zwar per se. Brauchen wir gar nicht zu debattieren, ein Schwein ist unrein. Punkt aus. Also grundsätzlich gilt, alle Landtiere sind rein und essbar, die reine Pflanzenfresser sind und die als Paarhufer das typische Landtier repräsentieren, das sich auf 4 langen Beinen da umher bewegt. Bei den Wassertieren gelten solche als rein. Wassertiere ist jetzt der nächste Lebensbereich, das Wasser. Auch hier gelten diejenigen Tiere als rein, die typisch sind für diesen Lebensraum und die sich auch ganz typisch für diesen Lebensraum fortbewegen. Die also ganz klassisch dazu geeignet sind, diesen Lebensraum zu repräsentieren, und das sind einzig und allein die Fische. Und Fische haben Schuppen und Flossen und sind daher rein. Wichtig ist nun hier, dass es keine Rolle spielt, ob sie Fleischfresser sind oder nicht. Ob sie sogar Aas fressen oder nicht, spielt keine Rolle hier. Also ein Hecht ist rein. Ein Karpfen ist rein. Aber es reicht, dass er wie ein Fisch aussieht und sich wie ein Fisch im Wasser bewegt. Und nicht irgendwie da unten im Schlamm wie ein Aal oder so sich rumwindet. Das ist unrein. Das macht man nicht als reines Tier. Und im dritten Lebensbereich, bei den Landtieren und Vögeln, spielt aber wiederum sehr wohl eine Rolle, ob sie mit Tieren oder Aas in Berührung kommen. Grundsätzlich gilt hier, dass Insekten und Kriechtiere als unrein gelten. Und zwar spielt hier wahrscheinlich, also es wird hier mal betont, es sind Kriechtiere. Also so, es ist so ein Gewimmel irgendwo auf dem Erdboden. Was ist das Entscheidende hier? Also man kann die nicht einem der 3 Lebensbereiche klar zuordnen. Ein Frosch ist mal im Wasser, hüpft auf der Erde rum, nicht mal mit schönen langen Beinen. Es ist, der ist überhaupt nicht geeignet, irgendetwas besonders gut zu repräsentieren. Also unrein. Vögel können rein sein, wenn sie keine Aasfresser sind. Eine Ausnahme unter den, ich sag mal, Insekten oder Kriechtieren machen Heuschreckenarten und Grashüpfer. Und wahrscheinlich, weil sie dem Vogel ähnlich sind. Es wird betont, dass sie 2 lange Beine haben. Das heißt, sie sehen so aus wie ein Vogel, wenn er an Land ist. der auch, wenn er auf dem Boden ist, auf zwei Beinen geht. Und bei den Heuschrecken kommt doch noch da hinzu, die können auch richtig fliegen. Das heißt, sie ähneln in ihrer Art, sich fortzubewegen, den Vögeln und gelten wahrscheinlich deshalb als rein. Den Israeliten wird nun eingeschärft, dass sie diese Einteilung beachten sollen. Denn wenn sie unreine Tiere essen, verunreinigen sie sich in Gottes Augen. Das heißt, Gott hält ihnen vor, wenn ihr das nicht beachten wollt, dann verachtet ihr euren Stand als heiliges Gottesvolk. Am Ende von Kapitel 11, ne, ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt daher heilig sein, weil ich heilig bin. Und das ist konkret wirklich auf diese Vorschriften bezogen. Wenn ihr anfangt, Schweine zu essen, dann werde ich euch ausspeien aus meinem Munde. Dann könnt ihr nicht mein Volk sein. Die Israeliten sollen sich durch ihr Verhalten von den Völkern unterscheiden. Von Bedeutung ist ferner der Zusammenhang von Tierleichen und Verunreinigung. Unreine, lebendige Tiere können berührt werden. Also ein Schwein darf man berühren. Man wird nicht unrein als Israelit. Wenn aber das Schwein tot ist, darf man es nicht berühren. Sonst wird man unrein. Man darf nur solche toten Tiere berühren, die rein sind. Und durch die verunreinigt man sich nicht. Es besteht folgender Zusammenhang. Reinheit ist mit dem Leben verbunden und gehört in die Sphäre Gottes, der die Quelle des Lebens ist. Unreinheit aber gehört in die Sphäre des Todes. Unreinheit ist eine Vorstufe zum Tod. Dementsprechend werden hier in 3. Mose, in den Reinheitsvorschriften, auch solche körperlichen Merkmale als unrein eingestuft, die Zeichen des Todes oder geschwächter Lebenskraft an sich tragen. Also das geht ja dann in Kapitel 12 weiter mit Vorschriften zur Beurteilung von Wöchnerinnen. Auch hier kann man auf mehreren Ebenen eine Abstufung erkennen, vom Leben hin zum Tod. Auf wenigstens drei Ebenen geht das. Auf der Ebene von Personen, ganz heilig, Gott. Dann kommt der Priester. Dann kommt der Priester, der nicht diensttauglich ist, weil er mal einen Buckel hat. Dann kommt der Israelit, der rein ist. Dann kommt der Unreine und dann kommt der Tote. Auf der anderen Ebene, auf der Ebene der Orte, haben wir hier das Allerheiligste, die Wohnstatt Gottes. Dann kommt der Opferaltar im Heiligtum, dann der Vorhof des Heiligtums, dann das Lager der Israeliten, dann der Bereich außerhalb des Lagers und dann der Scheol, der Aufenthaltsort der Toten. Und auf der Ebene der Tiere wiederholt sich das. Es gibt fehlerlose Opfertiere. Es gibt auch fehlerhafte Opfertiere. Die dürfen auch dargebracht werden. Aber nur als Mahlopfer. Nicht als Brand- oder Sühneopfer. Dann gibt es reine Tiere. Rehe zum Beispiel. Fische sind essbar. Dann gibt es unreine Tiere, die sind nicht essbar, und es gibt Tierkadaver. Was den Menschen in Richtung Tod bringt, das ist seine Sünde. Die Sünde bringt den Menschen in diese Richtung des Todes. Und wenn nichts passiert und er nicht irgendwie gereinigt oder geheiligt wird, landet er im Scheol. was ihnen Richtung Gott bringt, das ist das von Gott eingesetzte Opfer, das er, das Gott dem Israeliten an die Hand gibt, damit er es im Vertrauen auf Gottes Gnade darbringt. So wird er gereinigt. Ein weiteres Beispiel für den Umgang mit Unreinheit gibt dann 3. Mose Kapitel 12. Hier möchte ich nur kurz darauf eingehen. Eine Frau mit Blutfluss nach der Entbindung gilt als unrein, weil der Verlust ihres Blutes geschwächte Lebenskraft symbolisiert. Überall, wo Blut verloren geht, geht Leben verloren. Sie darf daher in dieser Zeit nicht zum Heiligtum, weil sie Zeichen des Todes an sich trägt. Sie darf auch nichts berühren, was als Gabe für das Heiligtum bestimmt ist. Die ersten 7 Tage wird jeder, der sie berührt, unrein. Nach diesen 7 Tagen gilt sie weiterhin als unrein, aber kann niemanden mehr verunreinigen, der sie berührt. Das heißt, die ersten 7 Tage ist sie auf einer höheren Stufe unrein. Grundsätzlich gilt aber, weil sie länger als 7 Tage unrein ist, muss sie, bevor sie wieder rein wird, ein Sündopfer und ein Brandopfer darbringen. Das ist auch so eine Regel, die gilt. Ist jemand 7 Tage unrein und nicht länger, muss er sich nur waschen und geht er wieder rein. Ist er länger als 7 Tage unrein, muss er auch ein Sündopfer darbringen. In Kapitel 13 geht es dann um die Unterscheidung von Hauterkrankungen, von solchen, die unrein machen und solchen, die dies nicht tun. Dass es sich gerade um Hauterkrankungen handelt, die untersucht werden, das weist schon darauf hin, dass es um die dauerhafte äußere Erscheinung des Kranken geht. Ob der zum Beispiel Hepatitis hat und höchst infektiös ist, spielt keine Rolle. Es ist die äußere Erscheinung, die beurteilt wird. Und der Priester ist doch kein Arzt, sondern er ist eher so etwas wie ein Amtsarzt. So wie ein Amtsarzt bei Verdacht einer Seuche ein Sperrgebiet ausrufen kann. So fungiert der Priester als Amtsarzt, beziehungsweise, man muss es genau sagen, als Wächter des Heiligtums. Wenn da etwas Unreines ist, sorgt er dafür, dass es ja nicht in Berührung mit dem Heiligen kommt. Also welche Art der Erkrankungen dort beschrieben werden, da ist man sich nicht genau darüber im Klaren. Es sind auf jeden Fall dauerhafte Hauterkrankungen und wahrscheinlich fällt etwas wie Psoriasis darunter. Also etwas, was ständig zu sehen ist und das diesen Menschen ungeeignet macht, dazu macht, den normalen Menschen zu repräsentieren. Dann Kapitel 15. Da werden Reinigungsvorschriften für solche Verunreinigungen gegeben, die in der Regel nicht länger als eine Woche dauern. Also man kann, wenn man von Kapitel 11 bis Kapitel 15 geht, kann man sagen, die Fälle von Unreinheit, die beschrieben werden, werden immer leichter. Also in Kapitel 15 werden Reinigungsvorschriften für solche Verunreinigungen gegeben, die in der Regel nicht länger als eine Woche dauern. Hier ist dann auch nur eine Waschung nötig, um wieder rein zu werden. Und in diese Gruppe werden bestimmte Ausflüsse aus Geschlechtsorganen eingegliedert. Auch hier. Die Geschlechtsorgane stehen eigentlich im Zeichen des Lebens. Und wenn Sie einen und dass sie einen Ausfluss haben, dadurch tragen sie Zeichen des Todes an sich. Es geht Leben verloren. Die geringste Verunreinigung verursacht ein Samenerguss beim Mann. Die geringste Verunreinigung, oder hat er ihn im Schlaf, da muss er sich waschen und bleibt den Tag über unrein. Aber auch nach einem Geschlechtsverkehr bleiben der Mann und die Frau den Tag über unrein. Die Reinheitsvorschriften sind aus Gottes Sicht nötig geworden, weil er mitten unter seinem Volk Wohnung genommen hat. Und deshalb schärft Gott ihnen ein, in Kapitel 15, Vers 31, ich habe diesen Vers schon gelesen, ihr müsst die Israeliten von ihrer Unreinheit trennen. Denn wenn sie in unreinem Zustand meiner Wohnung, die mitten in ihrem Lager ist, nahe kommen und sie dadurch verunreinigen, müssen sie sterben. Die Vorschriften zur Unterscheidung von rein und unrein gelten für uns heute nicht mehr. Auch die Anordnungen zur Reinigung und Heiligung durch bestimmte Tieropfer sind für uns heute nicht mehr bindend. Jesus sagt in Markus 7, Verse 18 bis 23, versteht ihr denn nicht, dass nichts, was von außen in den Menschen hineingelangt, ihn unrein machen kann? Es gelangt ja nicht in sein Herz, sondern in den Magen und wird dann auch wieder ausgeschieden. Damit erklärte Jesus auch, dass alle Speisen vor Gott rein sind. Was aus dem Menschen herauskommt, das macht ihn unrein, fuhr er fort. Denn aus ihm selbst, aus seinem Herzen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht und Niedertracht, Betrug, Ausschweifung und Neid, Verleumdung, Überheblichkeit und Unvernunft. All das kommt aus dem Inneren des Menschen und macht ihn unrein. Also Jesus sagt hier zweierlei über die Vorschriften, über reine und unreine Tiere. Zum einen erklärt Jesus alle Speisen für rein. Wir dürfen Froschschenkel essen, Schweinefleisch, Aal. Wie kann Jesus das einfach machen? Jesus tut dies im Vorgriff auf das, was er selber dann mit seinem Tod und mit seiner Auferstehung verwirklichen wird. Er gibt vorher schon Zeichen dafür, was er schaffen wird in seinem Tod und in seiner Auferstehung. Nämlich ein Volk, das Gott so nahe ist, dass sie als Tempel des Heiligen Geistes bezeichnet werden. Und wenn sie selbst in ihrem Leib Tempel des Heiligen Geistes geworden sind, ist es klar, dass keine Reinheitsvorschriften mehr anwendbar sind. Sie sind quasi identisch geworden mit dem Allerheiligsten. So nahe hat Gott sie an sich herangeholt. So in diesem Ausmaß hat er sie geheiligt. Alle, die an Christus glauben. Vielleicht noch ein Grundsatz, den man auch schon in den Opfervorschriften sehen kann. Dass jemand gereinigt oder geheiligt wird, ist immer eine Prozedur. Dass aber jemand sich verunreinigt oder dass etwas entheiligt wird, geschieht auf einen Schlag. Ein Israelit braucht nur einmal ein Kadaver berühren und er ist unrein. Muss 7 Tage warten, bis er sich wieder dem Heiligen nähert. Es wird hier deutlich, dass es für Gott einen Aufwand bedeutet, Menschen zu heiligen und zu reinigen. Das wird hier schon vorgeschattet in den Opfervorschriften und in den Vorschriften zur Reinerhaltung des Volkes. Gott muss einen immensen, er muss immens was aufbringen, damit das in Ordnung kommt. Und damit die Israeliten das erkennen, sind diese ganzen Prozeduren da. Du hast einmal diesen Kadaver berührt, jetzt musst du eine Woche lang außerhalb des Lagers bleiben. In den Evangelien fällt auf, dass Jesus die Begegnung mit den Unreinen gesucht hat. Es kehrt sich hier etwas um. Wir haben zum Beispiel die Frau, die auch jahrelang an Lupus gelitten hat. Und sie ist auch in diesem Glauben aufgewachsen, dass wenn sie jetzt einen reinen Mann berührt, verunreinigt sie ihn, weil sie ja unrein ist. Und es kehrt sich hier um. Sie ist jahrelang unrein gewesen und nur durch eine einzige Berührung mit dem Heiligen, mit Christus, dem Sohn Gottes, wird sie ein für alle Mal geheiligt durch den Glauben. Also hier wird deutlich, wie unvorstellbar groß die Sühnewirkung des Todes Jesu sein muss, dass er in einem Augenblick den vollkommen heiligt, der an ihn glaubt. Wo wir im Alten Testament langwierige Prozeduren haben, bis da etwas in Ordnung kommt und auch nur vorläufig. Ich habe es gesagt vorhin, die Israeliten sollten anhand der Reinheitsvorschriften lernen, dass sie keine Heidenvölker sind, dass sie sich unterscheiden. Und sie sollten lernen, diesen Unterschied auch im Umgang mit der Schöpfung wiederzuspiegeln. Und dies, liebe Geschwister, diesen Grundsatz können wir auf uns heute auch übertragen. Auch wir sind dazu berufen, uns von Nichtchristen zu unterscheiden, in dem, wie wir leben. Jetzt betrifft das bei uns nicht so sehr die Frage der Ernährung. Also auch hier gibt es natürlich, also wir sollen uns nicht besaufen. Aber grundsätzlich kann man nicht sagen, dass Alkohol verboten ist. Christus möchte, dass an uns sichtbar wird, dass es einen Gott gibt, der heilig ist und der sein Volk heiligt. Das will Gott auch von uns. Menschen sollen an uns sehen, dass jemand, der an Christus glaubt, geheiligt ist. Abgesondert ist von der Welt. Und im Neuen Testament finden wir verschiedene Lebensbereiche, wo das runtergebrochen wird. Zum Beispiel in Matthäus Kapitel 6 stellt Christus die Lebensweise von Nichtchristen und Christen gegenüber. Nichtchristen leben in Angst um ihr Einkommen und um ihr Auskommen in der Welt. Sie machen sich fortwährend darüber Sorgen, wie sie sich ihre Existenz finanziell und materiell absichern. Seine Jünger sollen sich von dieser Lebensweise der Nichtchristen abheben. Matthäus 6, Verse 31 bis 33. Macht euch keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Mit all dem plagen sich Menschen, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel weiß, dass ihr all das braucht. Sorgt euch zuerst darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt und tut, was er will. Dann wird er euch schon mit all dem anderen versorgen. Also es geht hier um eine ganze Lebensweise. Ist sie von Angst und Materialismus geprägt oder von Vertrauen auf Gott? Auch mit der Bereitschaft, mit wenigem zufrieden zu sein und glücklich. Ein zweites Schlaglicht, darüber habe ich hier neulich gepredigt, Epheser 5, Verse 18 bis 20, da stellt Paulus auch zwei Lebensweisen gegenüber. Nichtchristen sind geprägt von einem ausschweifenden Leben. Sie sind ziellos, sie geben sich zügellos ihren Begierden hin. Und Paulus nennt dort als Beispiel das Saufen und Prassen. Christen sollen sich hingegen vom Heiligen Geist erfüllen lassen, und das hat zur Folge, dass sie Gott täglich von Herzen Dank sagen und ihn für seine Gnade, die er ihnen in Christus erwiesen hat, loben und preisen. Danksagung, tägliche Danksagung ist ein wesentliches Merkmal von Christen, wodurch sie sich von Nichtchristen unterscheiden. Sehr wichtig ist, dass Christen sich immer wieder vor Augen halten, in welchem Ausmaß Gott sie in Christus geheiligt hat. Sie sind durch den Tod und die Auferstehung von Jesus so heilig und rein, dass sie selbst Gottes Tempel sind. Paulus spricht darüber im 1. Gründerbrief, Kapitel 6, Verse 19 und 20 und wendet dies an. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch als sein Eigentum erworben. Denkt an den Preis, den er dafür gezahlt hat. Darum geht mit eurem Leib so um, dass es Gott Ehre macht. Und dies entspricht ganz der Aussage, die wir in 3. Mose 11 schon gelesen haben, Kapitel 11, Vers 45. Ich bin der Herr, der euch aus Ägypten geführt hat, um euer Gott zu sein. Ihr sollt heilig sein, weil ich heilig bin. Das, was bei uns über das, was im neuen Bund gegenüber dem alten Bund überboten wird, ist das Ausmaß der Heiligung. Im Sinai-Bund war es das Besondere, dass Gott Wohnung genommen hat mitten unter seinem Volk. Das machte die ganzen Vorschriften nötig, damit das Volk nicht durch Gottes Heiligkeit verzerrt würde. Im neuen Bund sind wir ein für alle Mal auf vollkommene Weise geheiligt. Gott, der Heilige Geist, hat auf der Grundlage dessen, was Christus für uns getan hat, auf Ewigkeit Wohnung in uns genommen. Also ein größeres Vorrecht. Also das ist nicht mehr zu überbieten. Als Christen sollen wir es lernen, von uns als von Heiligen zu denken. Ich glaube, dass hier eine Tendenz besteht, sich des Standes zu schämen, in den Gott uns erhoben hat. Wir sind Heilige. Wir werden so bezeichnet. Nicht, weil wir an und in uns selbst heilig sind, aber es ist dies gerade der Status, den Gott uns in Christus zuspricht. In Christus sind wir Heilige, wir sind es wirklich, weil wir im Glauben unsere ganze Identität in Christus haben. Christen sind Heilige und Sünder zugleich, das war ein Leitmotiv der Reformatoren. Ich stimme dem zu. Aber wir müssen uns davor hüten, dies falsch anzuwenden. Wenn es darum geht, den Status zu bezeichnen, den wir in Christus haben, wenn es darum geht, mit einem Wort das zu bezeichnen, das, was wir in Christus sind, wie Gott uns in Christus ansieht, ist die Antwort eindeutig und klar. Wir sind Heilige. Wenn wir es nicht wären, könnten wir keine Gemeinschaft mit Gott haben. Dann hätte Christus zwar viel für uns getan, aber er wäre darin gescheitert, uns zu Heiligen zu machen. Christus ist nicht gescheitert. Wir sind Heilige. Es stimmt, dass wir immer wieder sündigen. Es stimmt auch, dass wir die Folgen des Sündenfalls in Gestalt von Leiden und Tod mit erfahren. aber der Status, der Stand, in den Gott uns in Christus erhoben hat, ist der von Heiligen. Wir dürfen diesen Titel Heilige mit Freude tragen, mit Ehre tragen, weil Gott ihn uns verliehen hat. Ich gestehe natürlich, es gibt auch einen Missbrauch hierin, dass man selbstgerecht sich einen Titel als Heiliger anmaßt und diesen Titel auf eigene Verdienste und Taten gründet. Und das ist zutiefst verwerflich. Aber wenn man diesen Titel allein darauf gründet, was Christus für uns getan hat, dann ist dieser Titel angebracht, herrlich, notwendig, um unseren Status in Christus zu bezeichnen. Das, was Gott in Christus für uns verfügt hat, das, was er uns zuspricht, auf der Grundlage seines Opfers, das sind wir wahr und wirklich vor Gottes Angesicht. Heilige. Dieser Titel soll für uns, liebe Geschwister, immer mehr zu einem Ehrentitel sein. Denn er gibt Zeugnis von der erlösenden Kraft, die der Tod von Christus hat. Und dieser Titel soll uns, und er wird uns auch ein Ansporn sein, reich an guten Werken zu sein, die Gott unseren Vater verherrlicht. Ich glaube, als Christ werden wir nie stärker über unsere Sünde beschämt, wenn Gott uns unseren Status als berufener Heilige vor Augen führt. Amen.